SWR 2 Leben.
Sie wirkt scheu, abwartend. Mit den klugen, traurigen Augen und den leicht nach unten gezogenen Mundwinkeln scheint sie zurückzuweichen, als ich sie um ein Interview bitte. Fürchtet sie vielleicht den Reporter als Voyeur des Grauens, der nur eine neue Variante der jüdischen Katastrophe sucht, einen neuen Aspekt des Holocaust und der ihre Lebensgeschichte einfach zu einer Story macht? Oder fürchtet sie den Journalisten als Novitätenjäger, der ihr nur 2, 3 Sätze entlocken will, um diese schnell zu verkaufen? Nach dem Motto, ich habe mit der Autorin jener Biografie gesprochen, von der Reich Ranitzky sagt, es sei das Beste, was in den letzten Jahren in deutscher Sprache erschienen ist. Fürchtet sie also die Oberflächlichkeit? Oder eher den jungen, blonden Mann, der so gar nichts wissen kann vom Appellstehen in Auschwitz, von Durst, Hunger und Todesangst?
Ich denke an Todesangst als eine Kinderkrankheit. Ich habe eine irrsinnige Todesangst als Kind erlebt und als Erwachsene nicht mehr. Aber das ist sozusagen ein Urerlebnis für mich. Und ich verbinde es ganz stark mit Kindheit.
Was fürchtet sie eigentlich? Ruth Klüger ist unter Frauen aufgewachsen. Bei der Mutter und Großmutter in Wien, später im Frauenlager im sogenannten Familienblock von Auschwitz. Männer, das war die SS. Das waren Stiefel in Uniform, Befehle, Gebrüll und Peitschen. Zeichen der Gewalt, die für das Mädchen Zeichen der Männergesellschaft wurden. Lassen Sie uns nach dem Essen kurz miteinander reden. Zu mir scheint Ruth Klüger an diesem Vormittag nicht bereit. In Erinnerung an ein langes Gespräch, schreibt sie schließlich abends in mein Exemplar ihres Buches. Sie lächelt, als sie mir den Stift zurückgibt. Und trotzdem. Die Vorsicht ist nicht gewichen und die Traurigkeit in ihren Augen ist geblieben. Melancholie als Lebensgefühl. Vergangenheit scheint nicht vergangen zu sein. Über ihre Kindheit jedenfalls spricht Ruth Klüger wie über eine spezifische Form der Gegenwart, eine Gegenwart seit 50 Jahren. Sie beginnt 1938 mit dem Einmarsch der Deutschen in Österreich. Da hat das Kind sofort verstanden, sofort richtig empfunden, hier in Wien bin ich in Lebensgefahr. Anders als ihre Eltern und anders als die meisten Erwachsenen ließ die Siebenjährige sich nicht täuschen.
Erwachsene sind ja schon vorprogrammiert sozusagen. Die haben so eine Vorstellung von der Welt, wie sie sein soll, die sie selbst in ihrer Kindheit und Jugend ausgebildet haben. Und Kinder lernen noch, wie die Welt sein soll oder wie die Welt ist. Und dadurch war es mir von vornherein nicht unmöglich, dass die Deutschen die Juden ausrotten wollten, nicht wahr? Das schien den gebildeten mitteleuropäischen Erwachsenen unter uns unmöglich, denn wir waren im Herzen Europas und im Land der Aufklärung und weiß der Kuckuck was alles. Aber für uns, für Kinder, war das ja nicht so. Wir kannten diese Welt der Deutschen eben als eine antisemitische Welt. Und dem Kind ist es lächerlich vorgekommen, wenn die Leute gesagt haben, so etwas passiert in Deutschland, nicht, wenn es doch offensichtlich in Deutschland passiert ist. Es war kein Grund dazu glauben, dass es so zugehen müsste wie in Goethes Iphigenie. Und irgendwie haben die Leute, die schon durch die Gymnasien gegangen waren, eben das Gefühl gehabt, es müsste so zugehen wie in Goethes Iphigenie.
Im 7. Wiener Bezirk hingegen hat Ruth Klüger die Deutschen nur als Feinde kennengelernt. Später schreibt sie, man trat auf die Straße und war in Feindesland. Das war 1938. Der Anschluss Österreichs bedeutete für die kleine Ruth Ausschluss. Plötzlich von allem ausgeschlossen zu sein.
Ich bin als Siebenjährige plötzlich auf diese Tatsache gestoßen worden, dass ich als Jüdin anders sei als der Rest der Österreicher und habe mich da zu einer ganz bewussten Jüdin herausgemausert. Und das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, wie sich ein Selbstbewusstsein bildet in so einer Zeit. Also ich habe das, was mir so von außen auferlegt wurde, bewusst zu meiner Identität gemacht. Gleichzeitig hat man sich immer stärker bedroht gefühlt, dadurch, dass die Erfahrungsbereiche sich immer mehr verengt haben und das Leben immer mehr verarmt ist.
Jüngere als mich gab es zufällig nicht in diesem Kreis. Ich war die Jüngste. Und daher die Einzige, die nicht in ein sich erweiterndes Leben hineinwachsen konnte. Die Einzige, die nicht im Dianabad schwimmen lernte. Alle, die nur ein paar Jahre älter waren, haben ein anderes Wien erlebt als ich, die schon mit 7 auf keiner Parkbank sitzen und sich dafür zum auserwählten Volk zählen durfte. Wien ist die Stadt, aus der mir die Flucht nicht gelang.
Wien, schreibt Ruth Klüger in ihrem Buch, das war ihr erstes Gefängnis. Am liebsten wäre sie ausgebrochen. Sie wollte fliehen, mit dem Vater nach Frankreich ins Exil, was der Vater übrigens nicht überlebt hat. Sie durfte nicht mit, nicht einmal bis zum Bahnhof. Dann wollte sie mit dem Kindertransport nach Palästina. Wieder entschied die Mutter.
Sie hat mich nicht gefragt und nicht einmal angeschaut, sondern sagte nur, nein, man trennt kein Kind von der Mutter. Ich glaube, das habe ich ihr nie verziehen. Der andere Mensch, der ich geworden wäre, wenn ich nur ein Wort hätte mitreden können, wenn sie mich nicht einfach als ihr Eigentum behandelt hätte.
Damit, mit dieser Abhängigkeit, beginnt die blühende Mutter-Tochter-Neurose, wie Ruth Klüger schreibt. Immer fühlt sich die Tochter von der Mutter auf ein schwaches, im Grunde nicht lebensfähiges und deshalb abhängiges Wesen reduziert. Später in New York, ebenso wie als Kind in Auschwitz.
In dem Buch versuche ich zu zeigen, dass schwierige oder neurotische Kind-Eltern-Verhältnisse oder Tochter-Mutter-Verhältnisse ja nicht plötzlich gesunden, weil noch schwierigere Verhältnisse von außen auf die Familie einbrechen, sondern dass im Gegenteil die Schwierigkeiten sich dann multiplizieren, dass das neurotische Verhältnis weiterhin neurotisch bleibt. Nicht? Also ich meine, man muss sich das so im Detail und konkret anschauen, aber viel von dem, was früher nicht geklappt hat, hat auch weiterhin nicht geklappt.
Eine Wand ist immer zwischen den Generationen. Hier aber Stacheldraht. Alter, rostiger Stacheldraht.
Denn was sich hier zwischen die Generationen stellt, ist ein Gefühl von Verrat. Der Verdacht, dass einen die eigenen Eltern an die Lager verraten haben, an den Stacheldraht. Weil sie zu gutgläubig waren und untätig. Weil sie dem Kind keinen Weg weisen konnten, keinen Ausweg.
Die hatten mir nichts zu sagen. Die haben eigentlich nicht gewusst, wo es lang gegangen ist. Die haben nicht verstanden, dass sowas wie Hitler kommen könnte. Die haben sich nachher auf die blödeste Weise rausgeredet und so weiter. Und hatten uns nichts zu bieten. Aber die wussten im Grunde nicht, was man mit solchen Kindern, wie ich eins war, anfängt. Denen waren wir nicht geheuer.
Zum Beispiel, als sie Angst hatte, ins Kino zu gehen, weil das für Juden verboten war. Schneewittchen wurde gespielt. Das wollte die kleine Ruth unbedingt sehen. Da hat die Mutter sie einfach hingeschickt. Und prompt ist sie ertappt worden.
Es war der reine Terror. Die Bäckerstochter redete fest und selbstgerecht, im Vollgefühl ihrer arischen Herkunft. Weißt du, dass deinesgleichen hier nichts zu suchen hat? Was blieb mir übrig, als die rhetorische Frage zu bejahen? Das Märchen vom Schneewittchen lässt sich auf die Frage reduzieren, wer im Königsschloss etwas zu suchen hat und wer nicht. Die Bäckerstochter und ich folgten also der vom Film vorgegebenen Formel. Sie im eigenen Haus, den Spiegel ihrer rassischen Reinheit vor Augen. Ich, auch an diesem Ort beheimatet, aber ohne Erlaubnis. Und in diesem Augenblick ausgestoßen, erniedrigt und preisgegeben.
Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich enorm bedroht bin und konnte es eigentlich nicht einstufen als eine relativ geringe Gefahr. Sondern habe da so eine richtige Todesangst gehabt. Und die hat sich dann später bewahrheitet. Es ist von diesem Zeitpunkt an objektiv Ärger geworden, aber subjektiv war das Ganze für mich da, in dem Augenblick. Und ich habe Recht gehabt, nicht? Meine Mutter, die dachte, das ist nicht so wichtig, hat Unrecht gehabt.
Im September 1942 wurde Ruth Klüger zusammen mit ihrer Mutter verschleppt nach Theresienstadt. Sie war eines der letzten jüdischen Kinder gewesen, das noch in Wien gelebt hat, isoliert und einsam. Asozial sei sie geworden und schrullig, schreibt sie später. Sozialisiert hat sie gewissermaßen erst das Lager, ein ambivalentes Erlebnis, bis heute.
Ich habe Theresienstadt irgendwie geliebt. Und die 19 oder 20 Monate, die ich dort verbrachte, haben ein soziales Wesen aus mir gemacht. In Wien hatte ich Ticks, Symptome von Zwangsneurosen. Die überwand ich in Theresienstadt durch Kontakte, Freundschaften, Gespräche. Es ist erstaunlich, wie kreativ gesprächig die Menschen werden, wenn sie nur das Gespräch haben, als Ablenkung aus einer Not, die allerdings noch erträglich sein muss. Wie die Juden diesen einen Quadratkilometer tschechischer Erde mit ihren Stimmen, ihrem Intellekt, ihrer Freude am Dialog, am Spiel, am Witz überfluteten. So dass ich zum ersten Mal erfuhr, was dieses Volk sein konnte, zu dem ich mich zählen durfte, musste, wollte. Ich habe Theresienstadt gehasst. Ein Sumpf, eine Jauche, wo man die Arme nicht ausstrecken konnte, ohne auf andere Menschen zu stoßen. In einem Stall leben. Da kam man sich wie der letzte Dreck vor. Das war man auch. Einem ohnmächtigen Volk anzugehören. Keine Sprache zu beherrschen als die der Verächter dieses Volkes. Keine Gelegenheit haben, eine andere zu lernen. Nichts lernen, nichts unternehmen dürfen. Diese Verarmung des Lebens. Die Zeit abwarten und dabei älter werden. Nicht enden wollende Vorläufigkeit.
Vor sich hinleben, weiterhin existieren, weiterleben. Das war das Leitmotiv der Kindheit von Ruth Klüger. Jetzt ist es der Titel ihres Buches. Weiterleben. Zwei Wörter, klein geschrieben, sehr klein, ohne Pathos. Ähnlich wie weiter existieren.
Ich wollte andeuten, dass das Leben einfach weitergeht von einem Tag zum anderen, weil die Sonne immer wieder aufgeht. Was ich vermeiden wollte, war ein positiver, sagen wir, Imperativ, Weiterleben, Ausrufungszeichen. Oder die Hoffnung erhielt uns am Leben. Also Weiterleben einfach so als ein Kontinuum gemeint, auf das der Mensch selber nicht so wahnsinnig viel Einfluss hat.
Wenn der Krieg nur rechtzeitig zu Ende ging. Hoffen war Pflicht. Zwar sagt man, dass die Hoffnung am Leben erhält, aber in Wirklichkeit ist Hoffnung ja die Kehrseite der Angst. Und die Angst kann schon den Eindruck vermitteln, dass sie am Leben erhält. Man spürt sie wie Sand auf der Zunge und wie ein Rauschgift in den Adern. Das Prinzip Angst sollte es heißen, nicht das Prinzip Hoffnung.
Die Angst. In Theresienstadt war das immer die Angst vor den Transporten nach dem Osten. Im Mai 1944 wurde Ruth Klüger deportiert, nach Auschwitz. Zusammen mit der Mutter tagelang in einem völlig überfüllten Güterwaggon, wie so viele.
Knapp vor der Unerträglichkeit wurden die Türen aufgeschoben. Nach vorne gerissen, von hinten gestoßen, fiel ich aus dem Waggon. Man hätte ja erleichtert sein müssen. Und ein paar Augenblicke lang war ich es auch. Endlich frische Luft zu atmen. Aber die Luft war nicht frisch. Sie roch wie sonst nichts auf der Welt. Und ich wusste instinktiv und sofort, dass man hier nicht weinte, nicht die Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Strapaziert, überfordert, erschöpft, schluckte ich das Grausen, das mir in den Hals stieg wie Kotze. Jetzt nur ein bisschen Ruhe, einen Becher Wasser zu sich kommen. Gerade das stand nicht auf dem Programm. Rund um ein widerliches, beklemmendes Geschrei, das nicht aufhören wollte. Die Männer, die uns mit ihrem Raus, Raus aus dem Wagen gezogen hatten und jetzt weitertrieben, waren wie tolle bellende Hunde. Das Autoritätsgebaren in Auschwitz war stets auf Aberkennung gerichtet. Ablehnung der menschlichen Existenz des Häftlings, seines oder ihres Rechts, da zu sein. Es war, als sei man einfach dadurch, dass man am Leben war, in ein fremdes Grundstück eingebrochen. Und der das Wort an dich richtet, lässt dich wissen, dass dein Dasein unerwünscht ist. Und der Boden, auf dem du stehst, will, dass du verschwindest. Auf diese Rampe falle ich immer noch. Unvergessener Augenblick. Verhärtet und verknöchert in ein Lebensgefühl.
Genannt Depression.
Im Grunde hat es damit zu tun, dass man das Leben einmal als völlig wertlos empfunden hat. Und dass einerseits das Leben als wertlos und andererseits die moralischen Werte oder die kulturellen Werte, an denen man sich sonst hochzieht, als nicht lebensfähig. Ich glaube schon, dass wir eher Depressionen ausgesetzt sind als die Mehrheit der Menschheit. Wenn eine Depression tief genug ist, dann mündet sie in Selbstmord nicht. Es fällt auf, dass eine ganze Reihe von Überlebenden Selbstmord begangen haben. Und wenn man selbst ein Überlebender ist, dann kommt einem das natürlich hoch. Nicht? Und dann fragt man sich, wie wird das eigene Leben enden?
Auschwitz, sagt Ruth Klüger, habe sie durch einen Zufall überlebt. Dann wieder spricht sie von einer guten Tat. Ein andermal von einem unbegreiflichen Gnadenakt. Alles ist richtig. Juni 1944. Selektion im sogenannten Familienblock. Frauen von 15 bis 45 sollen in ein Arbeitslager verlegt werden. Ruth aber ist erst 12, außerdem völlig unterernährt. Der diensthabende SS-Mann sondert sie aus. Mit einem Kopfschütteln schickt er sie in den Tod, in die Gaskammer. Einfach so. Doch Ruth stellt sich unbemerkt ein zweites Mal an, in die andere Schlange. Da kommt plötzlich eine fremde Frau auf sie zu, eine Helfershelferin der SS und selbst ein Häftling. Sie flüstert der 12-Jährigen ins Ohr, sag, dass du 15 bist. Ruth gehorcht. Die Unbekannte redet auf den SS-Mann ein und kann ihn überreden. Er schickt die Kleine nicht ins Gas. Ruth kommt ins Arbeitslager. Sie darf weiterleben.
Ich sehe im Rückblick eine Reihe von Zufälligkeiten. Ich glaube ja auch, dass mir der Zufall das Leben gerettet hat und kaum was anderes. Gelegentlich greift man ein, gelegentlich kann man etwas machen. Und das sind dann so die kleinen Beweise von Freiheit, die allerdings alles ändern. Einer dieser Wendepunkte ist, dass ich überhaupt aus Auschwitz rausgekommen bin. Da habe ich mich ein bisschen angestrengt, habe ich ein bisschen gelogen und mich zweimal in eine Reihe gestellt. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, mir entscheidet man sehr wenig, man wird getrieben.
Ruth Klüger spricht und schreibt über ihre Kindheit, als disputiere sie mit dem Schicksal. Als wolle sie ihrem Schicksal auseinandersetzen, wie es nachwirkt, wie es die Kategorien des Denkens beeinflusst, Verhaltensweisen erzeugt und dadurch in ihr weiterlebt, wie es die Wahl ihrer Freunde bestimmt und ihre Gefühlswelt prägt. Als müsse sie ihrem Schicksal alles offenlegen, ihre Unfähigkeit zum Glück, dass sie keine zärtliche Mutter werden konnte, ihre Depressionen und ihre Reflexe gegen alles, was sie an jene Zeit erinnert, in der sich dieses Schicksal an ihr vergangen hat. Ihr Schicksal sind die Deutschen. Für die, für uns, sagt Ruth Klüger, hat sie dieses Buch geschrieben.
Was habt ihr Kinder in Auschwitz gemacht, hat mich neulich jemand gefragt. Habt ihr gespielt? Gespielt. Appell gestanden sind wir. In Birkenau bin ich Appell gestanden und hab Durst und Todesangst gehabt. Das war alles. Das war es schon.
Heute noch über Auschwitz schreiben. Ist das überhaupt sinnvoll? Ist nicht längst alles gesagt, in den Dokumentationen der Historiker, den Gerichtsakten der KZ-Prozesse, den Biografien der Überlebenden und selbst in den Todesfugen der Dichter. Ruth Klüger schreibt auf mehreren Ebenen über ihre Kindheit in Auschwitz, besser gesagt auf mehreren Entwicklungsstufen. Zunächst erzählt das Kind seine Erlebnisse, das ist die eine Ebene. Die andere ist Reflexion, Gedanken einer psychologisch geschulten Intellektuellen, 50 Jahre später. Zum Beispiel über das lange Appellstehen im Vernichtungslager.
Nichts tun in Lebensgefahr. Das ist es, was einen verrückt machen kann. Langeweile ist ein unterschätzter Zustand, wenn man sie mit Unlust im Luxus gleichsetzt. Langeweile bedeutet, dass man der Zeit schlechthin entkommen möchte.
Da sich ja die Zeit hingezogen hat, und es waren nicht nur ein paar Tage und Monate, so ging es dann wirklich darum, irgendwie diese Zeit zu überwinden, also die Zeit totzuschlagen. Und das Auswendiglernen von Gedichten oder das Hersagen von schon auswendig gelernten Gedichten hilft da enorm. Ganz viele frühere KZ-Häftlinge erzählen, dass sie Gedichte aufgesagt haben oder dass sie was von Gedichten gehabt haben. Und die sagen dann meistens dazu, dass es der Inhalt war, also dass das religiöse Gedichte waren oder sowas. Und ich bezweifle es. Ich glaube wirklich, dass die Form wichtiger war. Aus dem Grund, den ich angegeben habe. Die Zeit vergeht einfach, wenn man sich etwas in gebundener Sprache vorsagt.
Die Schillerschen Balladen wurden meine Appellgedichte. Mit denen konnte ich stundenlang in der Sonne stehen und nicht umfallen, weil es immer eine nächste Zeile zum Aufsagen gab. Und wenn einem eine Zeile nicht einfiel, so konnte man darüber nachgrübeln, bevor man an die eigene Schwäche dachte. Dann war der Appell womöglich vorbei. Und die Grammophonplatte im Kopf konnte abgestellt werden. Etwa an der Stelle, nur ewigen und ernsten Dingen sei ihr metallener Mund geweiht. Man konnte sich trollen und Wasser trinken gehen. Bis zum nächsten Appell.
Wirklich eingeschlagen hat für mich ein Gedicht, das ich in diesem Arbeitslager zum ersten Mal kennenlernte, in einem zerrissenen Schulband, den mir meine Mutter besorgt hat. Und das war Goethes Osterspaziergang. Da war diese Verbindung von Freiheit und Frühling, nicht vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Das hat mir ungeheuer gefallen. Das wurde sozusagen mein Gedicht.
Freiheit und Frühling, das war im Frühjahr 45. Da ist Ruth Klüger geflohen, während des Todesmarsches. Zusammen mit ihrer Mutter ist sie einfach davongelaufen, abends im Chaos der Unterbringung. Diese Flucht war für die 14-Jährige im doppelten Sinne lebensrettend. Denn mit der Freiheit gab sie dem Mädchen zugleich das Bewusstsein, selbst entscheiden, selbst handeln zu können, also doch lebensfähig zu sein.
Das war ein ganz wichtiges Erlebnis für mich, noch immer, wenn ich zurückschaue, eines der wichtigsten Erlebnisse meiner Kindheit, weil man sich da durchs Fliehen selber neu konstituiert hat. Ich denke sogar, wenn wir es überlebt hätten, so hätte mir da psychologisch was gefehlt, wenn ich nicht diese Flucht in Szene gesetzt hätte. Da war man nicht mehr passiv, sondern man hat wirklich was gemacht. Psychologisch für mich ist das Wichtige, dass man sich selber befreit hat. So habe ich das empfunden.
Wer je frei entschieden hat, kennt den Unterschied zwischen Schieben und geschoben werden. Die Illusion der Freiheit in der Unfreiheit. Es war, als ob man die Welt in Besitz nähme, nur weil man aus eigenem Antrieb von der Landstraße Gebrauch machte.
Mutter und Tochter Klüger gaben sich als deutsche Ostflüchtlinge aus, der Vater an der Front, sie selbst Vertriebene. Ein simpler Roman verglichen mit ihrer wahren Geschichte. Mit falschen Taufscheinen, die ein Pfarrer besorgt hatte, schlugen sie sich durch, bis nach Bayern.
Schließlich wachte ich eines Morgens in Straubing auf, in einem Menschengewirr von Flüchtlingen. Ich noch immer in einem schwindligen Glücksgefühl, das sich nicht deckt mit den Erfahrungen der Deutschen, die meinten, sie hätten alles verloren, während wir hofften, alles gewonnen zu haben. Zum Beispiel das Leben. Ein Tiefpunkt für die anderen Flüchtlinge. Für mich Höhepunkt der Euphorie, diese Ankunft in Straubing. Freie Menschen, die sich beim Empfang über dieses und jenes beschwerten. Der lange Spuk, der mein Leben gewesen war, diese 7 bösen Jahre, war mit einem Mal vorbei. Wir waren am Ziel.
Ich habe lange Zeit gedacht, dass ich nicht besonders geprägt bin von dieser Jugend oder dass ich mich frei machen kann von dieser Jugend. Und je älter ich geworden bin, desto mehr sehe ich ein, dass gewisse Verhaltensweisen doch wohl darauf zurückzuführen sind. Es bleibt ein gewisses Gefühl des Außenseitertums. Man sucht sich die Freunde aus, unter denen, die auch irgendwie ein Außenseitererlebnis gehabt haben oder die auch auf die eine oder die andere Art Flüchtlinge waren. Dann eine gewisse Einstellung, dass wenn es schwierig wird, lässt man alles fallen und läuft davon. Denn das war einmal richtig und es wird wieder richtig sein.
So, als Flüchtling, charakterisiert sich Ruth Klüger schon auf der ersten Seite ihres Buches.
Ein ungeduldiger, zerfahrener Mensch. Eine, die leicht was fallen lässt, mit oder ohne Absicht. Auch Zerbrechliches, Geschirr und Liebschaften. Nirgendwo lange tätig ist und oft auszieht, aus Städten und Wohnungen. Und die Gründe erst erfindet, wenn sie schon am Einpacken ist. Eine, die sich auf die Flucht begibt, nicht erst, wenn sie Gefahr wittert, sondern schon, wenn sie nervös wird. Denn Flucht war das Schönste. Damals und immer noch.
Das ist nur einer von vielen Sätzen, die sich nicht vertragen mit der deutschen Erfahrung aus dieser Zeit. Erinnerung verbindet uns. Erinnerung trennt uns, urteilt Ruth Klüger. Sie flieht weiter, nach New York. Und als die 16-Jährige dort ankommt, raten ihr die amerikanischen Verwandten, du musst alles vergessen, was dir in Europa geschehen ist, wegwischen, wie mit einem Schwamm, wie die Kreide von einer Tafel. Doch so war die Flucht nicht gemeint.
Das habe ich immer als beleidigend empfunden, denn ich hatte ja ein Leben vorher gehabt und man hat ja nur ein Leben und man hat ja nicht noch eine ganze Garderobe von Leben im Schrank, die man sich anziehen kann oder aussuchen kann. Also ich wollte schon festhalten an dieser Jugend, dieser Kindheit, die ich gehabt hatte. Nicht, weil ich sie für besonders gut oder eindrucksvoll hielt, aber weil ich keine andere hatte.
Je mehr ich von dieser Kindheit im Holocaust erfahre, desto mehr verstehe ich ihren Satz, wer mitfühlen, mitdenken will, braucht Deutungen des Geschehens. Das Geschehen allein genügt nicht.